Vor einiger Zeit war ja Sonnenfinsternis in manchen Gegenden unserer Erde. Ist ja so, wenn der Mond sich zwischen Sonne und Erde schiebt, dass man dann die Sonne nicht mehr sehen kann. Ein Naturschauspiel. Vielleicht auch eins, bei dem man mal wieder richtig wahrnimmt, dass man die Sonne überhaupt hat. Normalerweise ist es ja hell bei uns, jedenfalls am Tage. Und wenn das dann so wie heute bewölkt ist, sieht man die Sonne nicht. Sie leuchtet aber trotzdem. Sie scheint und verstrahlt ihr Licht. Wäre sie nicht da, wäre es nur dunkel, wie in der Nacht. Da rechnet man aber damit. Am helllichten Tage Dunkelheit ist das, was dann überrascht. Was nicht so gehört. Denn das Licht der Sonne übt ja auch jetzt seine gute Wirkung aus. Die Sonnenfinsternis ist davon eben die Ausnahme, so wie eine Kerze, die nicht brennt. Es gehört so nicht. Es kann im Leben auch so etwas wie eine Sonnenfinsternis geben. Es kann im Leben auch so etwas wie eine Sonnenfinsternis geben. In der Bibel wird ja Gott als das Licht bezeichnet, als die Quelle des Lichts. Mitunter auch mit der Sonne verglichen, ohne die wir nicht leben können. Und es gibt grundsätzliche Finsternis. Weil Menschen nichts mit Gott zu tun haben wollen, weil sie meinen, sie könnten ohne ihren Schöpfer leben. Die Bibel schildert uns, dass es dann dunkel ist im Leben dieser Menschen. Auch wenn man sich dabei vielleicht gut fühlt. Das ändert nichts daran. Leben, wie Gott es gemeint hat, können wir nur in Gemeinschaft mit Gott erfahren. Gerade deshalb ist es ja für Menschen, die grundsätzlich im Licht leben wollen und sich Gott anvertraut haben, so furchtbar, wenn sich plötzlich Finsternis einstellt. Weil das nicht so gehört. Sie hatten doch sich ihm anvertraut und er hat versprochen, für sie zu sorgen. So erlebte das auch das Volk Israel in seiner Geschichte immer mal wieder. Und im Buch des Propheten Jesaja wird uns eine Begebenheit geschildert, in der es mal wieder soweit war. Das Volk hatte gelebt, als gäbe es Gott nicht, und Gott hatte sich von ihnen abgewendet und sie in die Gefangenschaft führen lassen, in ein fremdes Land. Das Land Israel zerstört, der Tempel, wo Gott seine Gegenwart zugesagt hatte, dem Erdboden gleichgemacht. Und dann wird Kapitel 63 und 64 im Buch Jesaja geschildert, wie sich das Volk dabei vorkam. Denn es wird gebetet. Und da schauen wir uns ein paar Verse an. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, also die fremden Völker. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. Wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflossen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. Es ist nur ein Ausschnitt. Es lohnt sich, diesen Text in seinem Zusammenhang zu lesen. Das müssen wir zu Hause machen. Das Volk Israel erlebt eine Sonnenfinsternis. Plötzlich ist es dunkel, wo es eigentlich hell sein sollte. Wo sie erwartet hatten, dass Gott ihnen als das Licht scheint, ist es stockduster. Gott scheint keine Notiz mehr von ihnen zu nehmen. Der Himmel scheint verschlossen. Dass uns dieses Gebet überliefert ist, enthält aber schon eine ganz andere Aussicht. Und von der Adventszeit her können wir es noch tiefer beleuchten, was den Menschen damals noch gar nicht klar sein konnte. Wir gucken uns das an unter dem Titel, Der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Drei Abschnitte gibt's in diesem Gebet. Herr, sieh uns an. Zweitens, Herr, sei für uns. Herr, komm zu uns. Herr, sieh uns an. Gottes Volk kommt sich vor, als sei es von Gott abgeschnitten. Dabei haben sie die größten Versprechen gehabt, dass Gott immer für sie da sein will. Das kann uns ja auch so vorkommen, dass wir uns von Gott abgeschnitten fühlen. Nun ist das ja für einen Menschen, dessen Herz sich immer wieder im Misstrauen von Gott abwendet, eigentlich der normale Zustand. Gottes Finsternis. Keinen blassen Schimmer von Gott. Kein Empfinden dafür, dass er da ist. Kein Sensor dafür, wie er zu mir steht. Für einen Sünder die normale Lage als Dauerzustand. Das Volk Gottes ist davon beunruhigt, weil es doch eigentlich anders sein müsste. Obwohl auch bei ihnen hier im Hintergrund steht, dass sie auf Gott gepfiffen haben, wenn es um die Lebensgestaltung geht. Also da muss es uns gar nicht seltsam vorkommen. Wenn wir links liegen lassen, was Gott uns zu unserem Leben sagt, muss man sich nicht wundern, wenn Gott sich abmeldet. Wir haben ihn ja nicht hören wollen. Und das ist dem Volk auch völlig klar. In den Versen vor und nach unserem Text wird das noch deutlicher als jetzt gerade in diesem Abschnitt. Und was bleibt dann noch? Dann bleibt nur die Erinnerung, wie es mal war. Mensch, was hatte Gott uns nicht geholfen? Was hat er nicht eingegriffen in der Geschichte unseres Volkes? Und das Volk Israel pflegte, immer wieder die Texte zu lesen, die davon handelten. Deswegen war das auch präsent. Und jetzt wird der Unterschied noch furchtbarer. Ach, wo ist denn das jetzt alles, wenn wir doch das nur erleben könnten? Das Volk ist verlassen. Es ist von Gott preisgegeben. Dabei müsste Gott doch da sein. Und dann fängt das Volk an, seine Schuld zu bekennen. Davon ist hier deutlich die Rede. Das Bewusstsein, dass Gott nahe ist, ist ja in unserer Welt immer angegriffen. Nicht immer, wenn ein Mensch sich so vorkommt, dass Gott fern ist, ist ein konkretes Vergehen gegen Gottes Gebote oder so im Hintergrund. Das ist im Grundsatz der Ausgangszustand, dass wir deshalb so wenig von Gott wahrnehmen, dass wir deshalb so viel von Gott nicht wissen wollen oder so wenig von ihm wissen wollen. Das liegt natürlich am Grundzustand eines Sünders. Aber in unserem Leben ist nicht alles darauf zurückzuführen, dass ausgerechnet jetzt etwas geschehen ist, was unsere Sinne vernebelt. Und trotzdem kann Gott weit weg scheinen. Woran merken wir das? Meistens versuchen wir das rauszufinden. Wie läuft eigentlich gerade mein Leben? Wer fragt sich denn schon, ob Gott ihn verlassen haben könnte, wenn alles nach Plan läuft? Machen manche. Ich habe gerade neulich von jemandem gelesen, dem das komisch vorkam, dass alles so gut ging. Er hat angefangen, nach Gott zu fragen. Aber er ist doch seltener unter uns Menschen. Mehr als die Frage, Herr, liegt etwas vor zwischen uns? Habe ich mich von dir abgewendet, bleibt uns ja an der Stelle nicht übrig. Das Gebet des Volkes Israel geht noch viel weiter. Der Schmerz über die Abwesenheit Gottes wird Gott jetzt vorgetragen. Und auch das Unverständnis darüber. Obwohl sie Gründe kennen. Aber die wollen sich auch jetzt noch an Gott klammern. Ja, wir sind von dir abgeirrt. Aber Herr, warum hast du das zugelassen? Das kommt einem vor fast wie ein kleines Kind. Du hast mich doch in die Lage gebracht, da kann ich ja nicht anders. Das sind dumme Ausreden. Niemand zwingt einen anderen dazu, irgendwas zu tun. Nicht mal mit vorgehaltener Pistole. Dann entscheidet man sich immer noch selber. Weil man abwägt, welche Möglichkeit jetzt noch das kleinere Übel ist. Völlig klar. Insofern entsteht natürlich schon ein Zwang. Aber in diesem Fall sich rausreden damit, ach Herr, du hast das zugelassen, dass wir von dir abwehren, klingt wirklich komisch. Und doch wird es Gott vorgebracht. Weil der Glaubende weiß oder es spätestens in der Gottesfinsternis entdecken kann. Er hat es immer mit Gott zu tun in allem, was er erlebt. Und diese Erkenntnis ist richtig. Und die ist wichtig. Und deshalb wendet sich das Volk an Gott. Es fühlt sich von Gott verlassen und wendet sich an ihn. Sieh uns an. Das klingt nach der Mosezeit. Da steht ausdrücklich, und Gott sah sein Volk an und er nahm sich seines Volkes an und holte es aus Ägypten heraus. Das ist Gottes Ansehen, das gnädige Ansehen, das seine Liebe zum Ursprung hat und auch auslöst und dafür sorgt, dass er eingreift. Sieh uns an. Diese Lage ist so niederschmetternd. Und sieh uns doch an, wir sind doch dein Volk. Unsere Vorfahren, nach denen unser Volk benannt ist, das ja dir gehört, die kennen uns doch gar nicht. Das Entscheidende am Gott Abrahams und am Gott Jakobs ist doch Gott und nicht Abraham oder Jakob. Völlig richtig. Und so appelliert das Volk an Gottes Herz. Sieh uns doch wieder an. Wir kommen ohne dich nicht klar. Ja, in diesem Fall, das muss in unserem Leben gar nicht der Fall sein, haben wir uns in diese Lage gebracht. Aber wir rufen dich trotzdem um Hilfe an. Was ist das für eine Öffnung für jeden, der diese Gottesfinsternis erlebt? Ob nun einem klar ist, warum das geschieht, weil ich wirklich in meinem Leben etwas habe, wovon ich weiß, das gehört da nicht hin, wenn es um Gott geht. Oder ob ich mir nur vorkomme, halt stürzt alles ein und ich bin da und Gott nicht. Und ich muss das aushalten und Gott ist weg. Viel schlimmer als die Lage empfindet das Volk Israel die verheerende Wirkung seines eigenen Herzens. Da scheint sich der Geist Gottes zu melden. Denn wenn Gott gegen uns ist, was wir provozieren können mit unserer Herzenshaltung, dann ist alles, was wir erleben, noch milde dagegen. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass er Gott gegen sich hat. Deshalb sieht es in dieser Welt so aus, wie es aussieht. Und das Volk Israel wendet sich an Gott. Und wenn du die Sehnsucht danach hast, dass in deinem Leben etwas geschieht, eine Veränderung geschieht, wieder Zuwendung erfahrbar ist, dann ist das schon mal das Erste, was deutlich wird als unser Weg. Du kannst mit Gott darüber sprechen. Du kannst ihm das entgegenklagen. Du kannst ihn sogar anklagen. Sieh uns an und Gott will's hören. Als nächstes, Herr, sei für uns. Jetzt wird Gott aufgerufen, umzukehren, so wie Gott sonst normalerweise Menschen aufruft, umzukehren. Das ist verrückt. Kehr zurück. Denk doch mal dran, wer wir sind. Ja, guck doch mal an, was sie mit deinem Heiligtum gemacht haben. Es ist alles furchtbar. Das ist so, als wärst du nie unser Gott gewesen. Gott soll sein Herz wieder diesem Volk zuwenden. Das Volk ruft ihn auf. Du kannst mit Gott ringen an dieser Stelle. Ja, und das würden die nicht machen, oder hätten sie nicht gemacht, wenn sie nicht gewusst hätten, eigentlich schlägt doch Gottes Herz noch für uns. Und das ist das Verrückte unter der Wolkendecke, wenn man die Sonne nicht sieht. Oder vielleicht sogar, wenn sie wirklich wie bei der Sonnenfinsternis verborgen ist. Es scheint uns alles andere näher zu liegen, als dass Gottes Herz für uns schlägt. Dabei erinnert sich das Volk daran, wie war es denn damals? Du hast doch Gottes Zuwendung auch schon erlebt. Du hast doch auch schon wahrnehmen können, dass sein Puls dir entgegenpumpt, dass da etwas brennt in Gottes Herzen für dich. Und die Verhärtung des eigenen Herzens, die hier angesprochen ist, kann nur aufgeweicht werden, wenn wir in Gottes Herz einen Blick bekommen dürfen. Und deshalb ruft das Volk Gott auf, wende dich uns doch wieder zu, sei doch bitte wieder für uns. Du kannst es doch nicht so lassen, dass es aussieht, als wärst du in unserem Leben nie der Boss gewesen. Da kann man sich hineinverlassen, mit aller eigenen Schuld oder mit aller eigenen Verzweiflung oder mit beiden. Aber das kann man. Wir sind hier eingeladen dazu. Und dann kommt das Dritte. Es geht immer einen Schritt weiter. Herr, komm zu uns. Jetzt soll Gott den Himmel zerreißen. Vielleicht wie ein Trauergewand, weil alles so furchtbar ist. Oder einfach, damit er wieder geöffnet ist. Mal wieder aufmachen, den Himmel. Dass Gottes Liebe wieder durchkommt. Dass ich wieder etwas davon erfahren kann. Sie wollen vor allem, dass Gott eingreift. Die Feinde beseitigt. Ja, das ist alles die Rede davon, wie Gott Machttaten getan hat am Schilfmeer. In der Geschichte Israels. Feuer, das am Berg Sinai war. Die Feinde sollen vernichtet werden. Oh ja. Wie hat Gott das wahrgemacht, den Himmel zerrissen und zum Volk zu kommen? So, dass es kaum einer gemerkt hat. Nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. So dichtet Paul Gerhardt. Oder hat er gedichtet? Gott kommt oft unscheinbar. Sein Herz brennt für dich. Du kannst es im Moment nicht erkennen, das mag sein. Weil er nicht alles einfach beseitigt und so macht, wie wir es gerne hätten. Und trotzdem ist er für uns. Die Berge beben nicht. Doch, Matthäus 27, geschah ein Erdbeben, als Jesus Christus an sein Kreuz geschlagen wurde. Die Erde gerät nicht in Brand, Doch. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Ich würde mir nichts lieber wünschen, als dass es schon brennt. Das heißt, es geschieht so, dass man es kaum bemerkt. Gott ist als Kind in diese Welt getreten. Darauf bereiten wir uns am Advent ja auch vor. Nicht, dass er zum ersten Mal eintritt, aber wir denken wieder dran. Wir denken wieder dran. Und er wird ein zweites Mal kommen. Und dann wird er tatsächlich so erscheinen, dass alle es merken und dass alles in Ordnung gebracht wird. Ob das dann nur die Feinde sind, die einen auf den Deckel kriegen, ist dann ja die Frage. Deshalb ist immer das Wichtige, was für ein Eingreifen Gottes wünsche ich mir eigentlich und warum? Und Gott hat sich da entschieden, nicht dreinzuschlagen, sondern als Mensch zu kommen und die Hände nach uns auszustrecken, damit wir wiederkommen. Das ist Gottes Weg. So kommt er. Und solange wir in dieser Welt leben, kann es immer passieren, dass Gott uns verborgen scheint. Es kann immer passieren. So eine Gottesfinsternis als Sonnenfinsternis kann immer wieder eintreten. Und dann ist es immer der Weg, wie in unserem Text hier vorgezeigt, dass wir Gott anrufen, dass wir ihn im Gebet aufsuchen. Und dann mag es sein, dass sich die Umstände nicht sofort oder vielleicht auch nicht ändern, ihr Lieben. Aber wir können wissen, dass Gott da ist. Und dass er nicht nur mit uns trägt, sondern dass er uns trägt. Denn das hat er gezeigt, als er wirklich gekommen ist. Da hat er sogar unsere Schuld getragen. Und für uns ist die Haltung angebracht, uns danach zu sehnen, dass Gott wirklich sichtbar erscheint. Das hat ein Ausleger geschrieben. Die Kirche, die sich nicht mehr ungeduldig und leidenschaftlich nach dem letzten Kommen Gottes sehnt, ist im Grunde eine sterbende Kirche. Das heißt, unser Leben ist immer mit Sehnsucht verbunden. Und Sehnsucht heißt immer, du bist noch nicht am Ziel. Völlig richtig. Und die Adresse für deinen Schmerz, für deine Verzweiflung, für deine Sehnsucht ist der lebendige Gott, dessen Herz dir offen steht und der gerne hört. Es wird von einem Pfarrer erzählt, Kaspar Friedrich Nachtenhöfer, der im 30-jährigen Krieg und nach dem 30-jährigen Krieg Schlimmes erlebt hat. Das Land war einigermaßen zerstört und er verbreitete als Pfarrer die Botschaft vom Glauben, von der Liebe und von der Hoffnung. Unermüdlich. Mit Frau und zwei Kindern und bei der Geburt des dritten Kindes ist dann seine Frau mit dem dritten Kind gestorben. Und er wusste nicht, wie er das hinkriegen soll jetzt mit der Familie. Und die Gemeinde hat für ihn gesorgt und dann wurde ihm nochmal eine Frau geschenkt. 7 Jahre lang. Dann starb sie auch. Und er stand verzweifelt am Grab und hat an Gottes Güte gezweifelt. Wie gelähmt hat er seinen Dienst weiter ausgeübt. Mit Stöhnen dachte er an die Advents- und Weihnachtspredigten, die er ja zu halten hatte. Wie sollte er nun davon reden, dass Gott uns liebt? Weihnachten kam. Und da geschah es. In der Nacht vor Heiligabend des Jahres 1664 geschah, was kein Mensch erklären kann, was niemand machen kann und was nur die wissen können, die mal Ähnliches erlebt haben. In dieser Nacht machte die Botschaft von Weihnachten: Euch ist heute der Heiland geboren, aus dem verzagten, müden und wankenden Pfarrer einen neuen Menschen. Und was es heißt, dass Gott kommt und sich zu uns Menschen herunterbeugt, leuchtete ihm plötzlich wieder auf. Es brannte eine Glut in ihm, ein Licht, das er nicht selber angezündet hat. Und das leuchtete aus ihm heraus. Und in jener Weihnachtszeit entstand dann auch das Lied, das wir heute noch in unserem Gesangbuch haben. Dies ist die Nacht, da mir erschienen, des großen Gottes Freundlichkeit. Das Kind, dem alle Engel dienen, bringt Licht in meine Dunkelheit. Und dieses Welt- und Himmelslicht weicht 100.000 Sonnen nicht. Es ist spannend, bei den Liedern mal nachzufragen, auf welchem Hintergrund das eigentlich geschrieben wurde. Wir denken so, ach ja, in guten Zeiten kann man das so schön schreiben. Die meisten Lieder, die wir bis heute haben, schon seit langer Zeit, und die zu Herzen gehen, sind in Zeiten geschrieben, die niemand von uns erleben möchte. So wie zum Beispiel auch von Julie Hausmann, die alles aufgegeben hatte zu Hause, um zu ihrem Verlobten nach China in die Mission zu gehen. Und als sie dort ankam, das sind ja monatelange Reisen gewesen, als sie dort ankam, kann sie nur noch die Nachricht in Empfang nehmen, ihr Verlobter ist längst gestorben. Tja, was macht man da jetzt im fremden Land? Sie hat dann weitergemacht und das Lied gedichtet, so nimm denn meine Hände und führe mich. Und da kommt die Strophe, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich möchte schließen mit einem Text von Hans-Joachim Eckstein, passend zum Thema, die Sonne ist da, auch wenn sie nicht scheint. Es mag fremden Einflüssen vorübergehend gelingen, dir deinen Herrn wegzunehmen. Es kann ihnen aber nicht gelingen, dich deinem Herrn wegzunehmen. Es mag dir gelegentlich so vorkommen, als würdest du ins Bodenlose abstürzen. Du wirst aber nicht tiefer fallen können als in die dich bergenden Hände Gottes. Amen dazu. Wir singen, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Das können wir auch, wenn es dunkel scheint, denn Gott ist trotzdem da.